In der ganzen Welt erfahren das die Menschen, dass Jesus Christus wirklich alles ist, König, Priester und Prophet. Und dass er neues Leben schenkt. Und überall, wo neues Leben entstanden ist, gibt es Widerstände. Denn das Leben aus Gott will der Geist dieser Welt nicht haben. Er möchte in Ruhe gelassen werden, der Geist dieser Welt. Wiedergeborene Menschen sind Fremdkörper in dieser Welt. Sie provozieren mit ihrem Dasein. Sie provozieren mit ihrem Zeugnis. Sie provozieren mit der Lebensart. Denn die Lebensart passt nicht in diese Welt. Sie machen gewisse Dinge einfach nicht. Und dafür tun sie anderes, was andere nicht tun. Jesus Christus bekennt sich aber zu denen, die durch seinen Geist neu geboren sind. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, merken wir immer wieder diese Konfrontation. Aber eines lernen wir daraus, und das ist wichtig für uns, dass zu allen Zeiten die Kraft Gottes im Heiligen Geist dominant bleibt. Dominant. Da kommt nichts gegen an. Das will ich uns so mit Nachdruck sagen, weil ja auch Gläubige in unserer Zeit manchmal so die Flügel hängen lassen, so schwach werden, ja. Ach, das ist alles so schlecht und so böse und so schwierig. Kinder Gottes haben überhaupt keinen Grund, so zu reden, weil sie auf der Seite des Siegers stehen. Und so lesen wir heute darüber, dass Gott die Seinen nicht verlässt, Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 18a. Ich lese mal Vers 8 noch dazu. Crispus aber, der Oberste der Schule, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er, Paulus, saß aber daselbst ein Jahr und 6 Monate und lehrte sie das Wort Gottes. Da aber Gallion Landvogt war in Achaia, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richtstuhl und sprachen: Dieser überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Da aber Paulus wollte den Mund auftun, sprach Gallion zu den Juden: Wenn es ein Frevel oder eine Schalkheit wäre, liebe Juden, so hörte ich euch billig. Weil es aber eine Frage ist von der Lehre und von den Worten und von dem Gesetz unter euch, so seht ihr selber zu. Ich gedenke darüber nicht, Richter zu sein. Und er trieb sie von dem Richtstuhl. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Obersten der Synagoge, und schlugen ihn vor den Richtstuhl, und Gallion nahm sich's nicht an. Paulus aber blieb noch lange daselbst. Wenn wir die erste und die zweite Missionsreise betrachtet haben und betrachten, wir sind ja noch nicht ganz am Ende der zweiten Missionsreise, merken wir immer wieder, dass die Herzen durch das Evangelium angesprochen worden sind, aber zugleich sich starke Widerstände aufmachten gegen den geistlichen Aufbruch unter den Menschen. Das können wir also auch für uns ganz persönlich sehen. Wenn jeder von uns einen persönlichen geistlichen Aufbruch hat, wird er zunächst große Widerstände erleben. Das ist ganz normal. Ganz normal. Solange wir ruhig bleiben und nichts im Bekenntnis sagen oder leben, werden wir auch nicht angefochten. Aber sobald wir persönlich sagen, ich will Jesus folgen und ich will ihm dienen, auch im Alltag, werden uns versucht, viele Steine in den Weg gelegt zu werden, so dass wir möglichst nicht vorankommen. Denn immer, wenn Jesus Christus in seiner Gemeinde die Kraft der Erneuerung im Geist offenbart und sich Menschen bekehren, schafft der Satan Situationen, die den Gläubigen Angst machen sollen. Sie sollen verzagt werden. Ich bekomme ja fast täglich über E-Mail-Anzeige viele Nachrichten von jemand zugeschickt. Aber es sind immer Nachrichten, die Aufruhr da bringen, die einfach die Gläubigen unruhig machen sollen, was alles so in der Welt geht, in der religiösen Welt. Und ich sage mal ganz persönlich, na und? Na und? Ich habe mir schon gedacht, ich bestelle das mal ab. Wir können uns doch nicht immer nur mit dem, was die Welt, auch die religiöse Welt, Negatives tut, beschäftigen. Wir sind Kinder Gottes und wir leben aus dem Herrn. Und wir leben auf der Seite des Sieges und haben Sieg, wie es Paulus gesagt hat. Wir werden zwar geachtet wie Schlachtschafe, aber der Herr ist doch mit uns. Und das sollten auch die Gläubigen in den jung entstehenden Gemeinden, sei es in Athen, sei es in Korinth oder in Thessalonik, Beröa oder wo es auch gewesen ist, Lystra und Derbe und Antiochien, erfahren. Es kommt aber auch die Zeit, wo diese Anfechtung nicht mehr da sein werden, nämlich wenn der Satan, dieser Widersacher, gebunden wird im tausendjährigen Reich. Nicht? Wir lesen ja in der Offenbarung, ich sah einen Engel in Offenbarung 20 vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan und band ihn 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte oben darauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis das vollendet würden 1000 Jahre. Danach muss er noch eine Zeit loswerden. Und das Wesen in diesen Tagen ist dann natürlich ein ganz anderes auf der Erde, um den Berg Zion und auch Jerusalem, im Lande Israel und darüber hinaus. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 65, wie das dann zugeht, wo der Herr sagt in Abvers 19, ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk und soll nicht mehr darin gehört werden, die Stimme des Weinens ist gar nicht mehr da, noch die Stimme des Klagens, das hat alles dann aufgehört. Es soll nicht mehr da sein, Kinder, die nur etliche Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die Knaben sollen 100 Jahre alt sterben und die Sünder 100 Jahre alt verflucht werden. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse, denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei meinen Auserwählten. Sie sollen nicht umsonst arbeiten, noch unzeitige Geburt gebären, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen mit ihnen. Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Und Wolf und Lamm sollen weiden zugleich. Der Löwe wird Stroh essen wie ein Rind und die Schlange soll Erde essen. Sie werden nicht schaden, noch verderben, auf meinem ganzen heiligen Berg tun, spricht der Herr. Ja, das sind ja dann auch Zeiten, wo dieser, der immer noch unterwegs ist, der Satan, Gemeinde zu verunsichern und zu stören, gebunden wird. Dass für eine lange Zeit seine Tätigkeit nicht mehr möglich ist. Und dafür die Herrlichkeit Gottes sich ausbreiten kann. Aber sie soll sich auch jetzt schon im Herzen der Gläubigen ausbreiten. Ja, dass der paradiesische Zustand soll in uns jetzt schon pulsieren. Denn Paulus sagt ja auch im Philipperbrief, unser Wandel ist im Himmel. Wir leben also vom Geist Gottes her gesehen im Paradies. Wir leben schon in der Herrlichkeit. Denn der Geist Gottes kennt kein anderes Leben in uns. Etliche der Korinther, so haben wir gelesen, wurden also von Neuem geboren. Sie wurden Kinder Gottes. Sie haben erkannt, dass Jesus der Messias ist. Sogar der Oberste der Synagoge hat sich bekehrt. Er glaubte ja an Mose und die Propheten, wartete auf den angekündigten Messias und erkannte nun deutlich durch die Predigt des Paulus, dass Jesus dieser Messias ist. Er ist von den Toten auferstanden, er ist nicht gestorben. David, er ist gestorben, der ja diese Verheißung bekam, dass seine Nachkommenschaft einst eine Herrlichkeit erleben wird und der Thron Davids niemals leer sein würde. Er aber ist gestorben, der Vater David. Aber Jesus Christus, er hat den Tod überwunden und lebt in Ewigkeit. Diese einsetzende Ablehnung allerdings von etlichen und Verfolgung, die Paulus und die neu entstandene Gemeinde erlebten, sollte diesen aufkommenden neuen Keim des Lebens ersticken und möglichst diesen Werdegang zum Stillstand bringen. Wir können das für unser ganz persönliches Leben auch mal so in Anspruch nehmen und merken, wenn wir gebetet haben morgens und gehen in den Alltag und uns kommen dann widrige Dinge entgegen, dann sollen wir sie als solche einstufen, die das, was wir aus dem Gebet gewonnen haben, diese Liebe, diese Einheit, diese Geborgenheit, das ins Wanken bringen. Und hier müssen wir sagen, halt nein, das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Da kommen manchmal Gedanken plötzlich auf gegeneinander, gegen Brüder und Schwestern oder gegen andere Menschen. Das lasse ich nicht zu. Ich bin geborgen in Jesus. Der Satan versucht das und er versuchte es auch hier in Korinth. Doch Gott, dem ja alle Dinge untertan sein müssen, zumal er ja auch alles geschaffen hat, geht in dem Menschen des Glaubens immer weiter. Er geht durch seinen Geist in den Gläubigen weiter. Es ist sein Geist. Er lässt sich nicht aufhalten. In dem Nachtgesicht, das hier in Korinth nach diesen Schwierigkeiten, die auch der Apostel Paulus äußerlich erlebte und dieses Nachtgesicht er bekam, stellte Jesus Christus das eine neu heraus, dass Glaube und Vertrauen zu ihm alle Hindernisse überwinden. Vertrauen und Glaube zu ihm birgt in sich, dass alle Barrieren, die sich aufbauen wollen, für das Leben mit ihm niedergerissen werden. Darum schreibt auch der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35 oder 30 schon bis 35, da steht es: Wir kennen doch den, der da sagte, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und nochmal, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gedenkt an die vorigen Tage, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens und zum Teil selbst durch Schmach und Trübsal ein Schauspiel wurde, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so ging. Denn ihr habt mit den Gebundenen Mitleiden gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die ihr wisst, dass ihr bei euch selbst eine bessere und bleibende Habe im Himmel habt. Und dann kommt dieser Aufruf, darum werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Dem Apostel Paulus wurde dann gesagt in diesem Nachtgesicht und der Herr sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, sondern rede. Es könnte auch heißen, fürchte dich nicht, sondern lebe mit Gott weiter. Leg die Furcht ab. Du hast zwar äußerlich den Eindruck, als ob alles gegen dich in der Weise arbeitet, dass es dich aufhalten kann, aber fürchte dich nicht. Rede. Ich bin doch mit dir. Schon im Johannesevangelium sagte der Herr zu seinen Jüngern in Kapitel 16, Vers 32 und 33, im Blick auf die Situationen, die schwierig werden im Leben der Gläubigen, dass sie nur glauben sollen, dass Jesus Überwinder ist und ihnen auch die Kraft darreicht. Es heißt dort, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich habe das euch gesagt, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt äußerlich habt ihr Angst, aber seid doch getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und auch im Blick auf die Letztzeit und die Anfechtung in der Endzeit, in Lukas 21, Vers 15, spricht der Herr: Sorgt euch doch nicht. Ich will euch Mund und Weisheit geben. Niemand soll euch widerstehen, heißt es auch dort. Niemand. Also das Wort niemand bedeutet doch, ihr schafft das wohl nicht. Aber mir kann keiner widerstehen oder mich aufhalten, der ich in euch bin. Christus in uns, das ist die Kraft der Herrlichkeit. Jesus Christus ist alle Tage bei und mit den Seinen. Darum noch einmal, wie sprach Jesus in Korinth zu Paulus: Ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, weil ich dabei bin. Und es kommt auch mit diesem prophetischen Wort aus dem Propheten Sacharja, Vers 12, überein, wo auch dem Eigentum Gottes, dem Volke Israel, gesagt wird: Wer euch antastet, der tastet ja meinen Augapfel an. Das heißt, mein Eigentum, mich an. Und da, wo Jesus in ein Herz eingekehrt ist, wird immer Christus verfolgt, Jesus verfolgt. Nicht der Mensch, sondern das Zeugnis, was in ihm ist, wird verfolgt. Aber der Herr bleibt Sieger. Und das wollte er hier in Korinth auch wieder ganz deutlich machen, dass Paulus sich nicht fürchtet. Ja, er wollte ja, nachdem schon eine gewisse Schar sich bekehrt hat, eigentlich weiterziehen. Denn er hatte offenbar den Eindruck, da passiert nichts weiter. Jetzt haben wir eine kleine Gruppe hier, die sollen sich treffen, sollen das Evangelium im Herzen zulassen und ich ziehe weiter. Aber wir lesen ja, dass er bleiben sollte. Er blieb anderthalb Jahre noch dort. Das hatte er sich gar nicht vorgestellt. So wie Israel ist auch die Gemeinde das persönliche Eigentum Gottes. Paulus berichtet das später in seinen Briefen, indem er oftmals sagt: Wisst ihr gar nicht, ihr gehört euch doch gar nicht mehr selber. Ihr seid jetzt ein Eigentum eures Erlösers geworden. Ihm gehört ihr. Und er kämpft um sein Eigentum. Er verteidigt sein Eigentum. In 2. Chronik 16, Vers 9 musste ja auch Gott diesen Asa zurechtweisen, der sich auf äußere Kraft, also König von Juda, auf äußere Kraft verlassen wollte. Er hatte Angst vor Syrien. Heute haben auch viele Angst vor Syrien. Ja, auch Israel fragt sich, was machen die Syrer im Laufe der Zeit? Was wird der Assad machen mit uns? Wann wird er uns vielleicht doch angreifen? Ja, so hatte der Asa auch Angst. Und er versuchte auch gegen das Nordreich Israel, die jetzt auch noch so schwankend waren, Bündnisse zu schließen gegen die Feinde. Er wollte natürlich die Syrer jetzt auf seine Seite ziehen, um nicht vom Nordreich Israel überfallen zu werden. Aber Gott schickte einen Propheten und sagte dann: Ja, was machst du denn da eigentlich? Waren denn nicht die Mohren, das heißt die Äthiopier und die Libyer, eine große Menge mit sehr viel Wagen und Reitern? Doch gab ich sie in deine Hand, da du dich auf den Herrn verließest, habe ich doch alles gemacht. Wo ist denn das Problem? Denn die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke die, so von ganzem Herzen an ihm sind. Und dann sagt der Herr: Was du jetzt gemacht hast, du hast dich da mit den äußeren Dingen so arrangiert, im persönlichen Einsatz und Kampf, du hast töricht gehandelt. Du hast töricht gehandelt. Und der Asa, der gehörte leider zu denen, die gar nicht einsichtig waren. Der Herr redet ja in mancherlei Weise immer wieder zu uns. Die Frage ist, sind wir einsichtig? Lassen wir uns etwas sagen von ihm durch sein Wort? Oder sagen wir nein? Asa war an der Stelle nicht einsichtig. Und dann befiel ihn eine große Krankheit an seinen Beinen. Und selbst da, in dieser Situation, Krankheit dient ja manchmal dazu, dass die Ohren aufgemacht werden und das Herz, damit man wieder auf Gottes Stimme hört. Aber das hat er auch nicht gemacht, denn es starb er. Deswegen steht dieses Wort selbst in der Krankheit. Ja? Suchte er die Ärzte und nicht den Herrn. Er wollte einfach nicht auf dieses Korrektiv hören, was doch so gut war. Schau mal, ich helfe dir. Ich bin immer bei denen, die von Herzen bei mir sind. Und du musst dich nicht selber rächen, wollte er sagen. Das mache ich schon. Ja, so wie auch Paulus später im Römerbrief, in Römer 12, Vers 19, zitiert, wo der Herr sagt, auch schon im Alten Bund, 5. Mose 32, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und das sollte Paulus in Korinth auch merken. Paulus, sei ruhig, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht. Ich krieg das alles mit, was da jetzt passiert ist um dich herum. Brauchst du dich gar nicht darum zu kümmern. Fürchte dich nicht, ich will vergelten. Der Herr lenkt allen das Herz, das soll uns auch hier ganz neu bewusst werden. Die Obrigkeiten und alle Geschehnisse in dieser Welt sind unter der Leitung der Hand Gottes. Wir können auch hier für unsere Stadt, für unser Land nennen, was wir wollen. Es geschieht hier nichts ohne Zulassung des Herrn. Auch das Böse, was hier ist, ohne Zulassung des Herrn geschieht das nicht. Das sollte uns ermutigen und das sollte auch hier bei einer Erfahrung, die Paulus hier machen konnte in Korinth, wirklich festigen im Vertrauen zum Herrn. Wir lesen ja schon im Hebräerbrief, auch in Kapitel 1, Vers 2 und 3, dass Jesus Christus alles trägt mit seinem gewaltigen Arm. Er trägt alles, alles, ja. Oder in Psalm 46, Vers 10, Gott selbst steuert allen Kriegen. Das sind nicht die Menschen. Gott steuert das. Er lässt das zu und er lenkt das auch in die richtigen Bahnen, die wir zwar nicht erkennen, warum diese Bahnen so sind, am Ende werden wir es sehen. Auch wenn der Krieg gegen Israel ausgelöst wird. Ohne Gottes Zulassung kann das nicht geschehen. Aber wenn es geschieht, dann wird das Ende sein, dass die Feinde verlieren. Und der Herr wird verherrlicht. Ja? Er steuert den Kriegen in der Welt, Psalm 46, Vers 10. Oder in Römer 13, gleich im ersten Vers, es ist doch keine Obrigkeit, das verstehen wir auch nicht mit unserem kleinen Verstand, ohne von Gott. Keine Obrigkeit. Wir können nicht sagen, ja, die eine vielleicht, die andere ja nicht. Und keine Obrigkeit ist da, ohne von Gott zugelassen verordnet. Können wir hinschauen, wo wir wollen. Und wir werden immer dasselbe sehen. So konnten die Widersacher auch bei Gallion, wir haben ja diesen Namen hier gelesen, den römischen Prokonsul nicht landen. Warum? Weil Gott das Herz dieser Obrigkeit dieses Mannes lenkte und die Anklagen nicht zuließ, die von den Juden gegen Paulus und Sosthenes erhoben worden sind. Das lesen wir auch in Sprüche 21, Vers 1. Des Königs Herz in der Hand des Herrn ist wie Wasserbäche und er neigt es, wohin er will. Wohin er will. Das heißt also, wenn das Evangelium ausgebreitet werden soll, dann kann auch keine Obrigkeit das hindern. Der Herr lenkt das Herz. Paulus wollte sich gegen die Anschuldigung, und das ist mir so wieder ganz neu aufgefallen, wollte er sich verteidigen in Vers 14, ja? Da Paulus wollte den Mund auftun, da sprach Gallion. Er wollte, ja Gallion, ja der Herr hat diesen Gallion jetzt benutzt und hat gesagt, nein, weil er gelenkt wird von Gott, auch wenn er das nicht bewusst wollte. Aber Gott steht da drüber, der kann nicht machen, was er will. Der kann nur das tun, was Gott zulässt. Da redete Gallion und sagte, ich nehme mich der Sache nicht an. Gallion, wer war das? Er war ja ein Bruder des Philosophen Seneca. Und Seneca war der Erzieher von Nero, dem Kaiser Nero. Obwohl ja Gallion ein Freund des Kaisers Claudius war, von dem wir ja auch hier gelesen haben, der gesagt hat, Rom soll judenrein sein. Er war ein Freund dieses Kaisers Claudius und er war ein guter Statthalter. Er war in allen Dingen Rom verpflichtet, wusste er aber, was Verleumdungen anrichten können, auch in Rom. Und das hat er später ganz hautnah erleben müssen, denn diese Erfahrung in seinem späteren Leben war, dass Kaiser Nero ihn und seinen Bruder Seneca zum Freitod zwang, damit sie nicht öffentlich wegen mancher Verleumdungen hingerichtet würden. Also man hätte sie verleumden und hätte sie auch hinrichten können. Aber er hat gesagt, schau, legt selber Hand an euch, dann werde ich keine Verleumdungen in den Raum setzen, die euch in den Tod bringen. Er wusste, was das auch in der Vergangenheit schon alles anrichten kann. Gallion, Prokonsul von Achaia, nahm sich also der Vorwürfe gegen Paulus nicht an, weil Gott der Herr sah, dass es Lügen gegen das Evangelium waren. Der Herr wacht über die Seinen und er wacht auch über sein Wort. Durch den Propheten Jeremia, der ja auch sehr ängstlich war. Und wir können das verstehen, was der Jeremia also alles später erleben musste. Wir sagen, das möchten wir nicht erleben. Solche Ablehnung, solche Schläge, solche Situationen, die ihn nahe an den Tode brachten, wollten wir nicht gerne erleben. Ja, er hat sich ja einmal vorgenommen, oh Herr, ich rede am besten gar nicht mehr. Ich sage was Richtiges und sie schlagen mich dafür. Und da sagt der Herr aber Folgendes zu ihm schon im ersten Kapitel, zeigt ihm ein Bild. Was siehst du? Ja, ich sehe einen erwachenden Zweig. Da hast du recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue, spricht der Herr. Ich will wachen über mein Wort. Das heißt also, Paulus, zunächst mit Barnabas und später mit Silas, hat sich ja nicht selber ausgesandt. Er ist ausgesandt worden. Der Heilige Geist sonderte sie aus, das Evangelium zu sagen. Und der Herr sagt, ich wache selber über mein Wort, dass ich es tue. Ich es tue. Nicht Paulus, du kannst es tun. Ich tue es durch dich, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das ist der Vorzug aller wiedergeborenen Kinder Gottes, weil sie etwas in sich haben, was selbstständig arbeitet, was unabhängig von unserem eigenen Vermögen hier arbeitet. Was wir nicht können, das tut der Herr. Er wacht selber über sein Wort. Er bestätigt sein Wort im Leben der Gläubigen. Das Evangelium ist nicht gegen Gottes Gebote, wie ja Paulus vorgeworfen ist. Ja, sie reden gegen das Gesetz. Nein, vielmehr ist doch Jesus Christus die Erfüllung aller Gebote. Denn er hat ja in Matthäus 5, Vers 17 gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Alles zu erfüllen. Ja, aber dagegen hat der Widersacher etwas. Solange etwas noch ambulant ist, solange noch jemand auf dem Wege ist, Zur Vollerfüllung gibt es die Chance, ihn davon abzuhalten. Solange jemand nur religiös ist, kann der Teufel an ihm arbeiten, dass er ja nicht wiedergeboren wird. Aber wenn das Ziel jetzt da ist, vor seinen Augen, und er nimmt es an, dann hat er ihn verloren und dann kann er nur noch bekämpft werden in dem Sinne, glaubt dem nicht. Das heißt, ich kann nicht mehr verhindern, dass der nicht wiedergeboren wird. Aber ich kann verhindern, dass die anderen diesem Zeugnis nicht glauben. Das tut der Satan, versteht ihr? Das spielte sich alles hier in Korinth ab. Wenn wir aber im Glauben dem Auftrag Jesu in dieser Welt ausführen, sagt er dafür, dass alle Begleitumstände sich in diesem Auftrag unterordnen müssen. Das ist eine wunderbare Situation. Da gibt es wirklich gar nichts, was dem Auftrag Jesu widerstehen kann, weil er selber diesen Auftrag vollführt in den Seinen. Dann kam diese Aussage, die auch Paulus sicher verwunderte: Ich habe hier ein großes Volk. Ja, wo denn? Wir sehen das nicht. Es sind ja so ein paar armselige Leute, die sich da bekehrt haben, so eine kleine Schar, ein großes Volk. Obwohl der Sosthenes, der Gemeindeälteste, geschlagen wurde, kam es nicht zu einer Verurteilung. Es kam auch nicht zum Stillstand des Werkes des Herrn. Denn Jesus sagte, es geht weiter. Ich habe hier ein großes Volk. Also schau bitte nicht auf das, was da außen abläuft. Die kleine Schar der ersten Gläubigen in Korinth sahen ja nur, was groß war, die große Schar der Widersacher um sich. Aber der Herr sagt, nein, ich habe hier eine große Schar. Die siehst du noch nicht, aber ich werde sie rufen. Darum fürchte dich nicht vor denen, die optisch die Größeren sind und die optisch Widerstand leisten und die dich zum Rückzug vom Evangelium bewegen wollen. Ich habe hier ein großes Volk und dieses Volk ist größer als die anderen. Der Herr wollte sagen, seine Gemeinde ist nie in der Minderheit. Zum einen deswegen, weil er selber dabei ist. Er ist der, der über allem steht. Und zum anderen, weil die herausgerufene Gemeinde letztlich die herrschende und die größere sein wird. Wir haben ja auch ein Beispiel in 2. Könige 6, nicht? Da ging es ja wieder mal um die Syrer. Die Syrer sind ja schon ein spezielles Volk, nicht? Einfach aus dem Grunde, weil es ein Brudervolk ist zu Israel. Der Vater der Syrer ist Nahor, der Bruder Abrahams. Und deswegen haben die Juden und die Israelis immer gesagt, die Syrer sind die ärgsten und die schlechtesten Feinde, die wir haben. Auch in den Kriegen, die brutalsten. Der Bruderkrieg ist immer der schlimmste. Ja, und das ist auch hier so. Und da waren dann die Syrer, die ab und zu nach Israel hineinkamen, so eine kleine Abordnung, und guckten, wo es eine offene Tür gibt, wo man sich der Dinge bemächtigen kann, die es dort in Israel gibt. Und durch den Geist Gottes wurde immer offenbar, wo sie sich lagerten. Es wurde dem König auch angesagt. Er konnte sich dann schützen. Und als der Diener von Elisa eines Morgens aus der Tür trat, sagte er, da ist ja ein großes Heer von Syrern. Schau mal, Elisa. Und was sagte Elisa? Was heißt hier großes Heer? Auf unserer Seite ist ein viel größeres Heer. Und dann bat er den Herrn, 2. Könige 6, 15 bis 17, öffne ihm doch mal die Augen, dem Gehasi. Oh, da waren ja die großen Heere Gottes zu sehen. Viel größer. Und das sollte hier in Korinth auch deutlich werden. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Auf meiner Seite ist alles viel größer, als vor den Augen, was ihr so seht. Ja, ihr seht viele Widersacher und Feinde. Wir sehen das in Berlin ja auch und denken, oh, wie ist die Gottlosigkeit so groß? Ja, aber die Gemeinde Jesu ist größer, ist stärker. Vor allen Dingen, weil der Herr mit seinen Heerscharen um sie herum ist. Um dem Herrn zu dienen in dieser Welt, müssen die Seinen jede Furcht ablegen. Jede Furcht ablegen und völliges Vertrauen in sein Handeln haben. Jede Furcht ablegen, völliges Vertrauen in sein Handeln. Er ist das A und er ist das O. Er hat das erste und das letzte Wort. Obwohl Paulus nur ein kleines Häuflein von Gläubigen vor seinen Augen sah und sonst nur Widersprecher um sich hörte und sah, blieb er im Vertrauen auf den Zuspruch seines Heilandes 1,5 Jahre an diesem Ort, predigte das Evangelium und erfuhr, dass Gottes Gemeinde gegen alle Widerstände wächst. Gegen alle Widerstände. Was versuchte nicht in Vergangenheit und Gegenwart der Widersacher, um Gemeinde Jesu zu annullieren, zu töten? Und dabei wächst sie. Sie nimmt immer mehr zu. Sie nimmt immer mehr zu. Jeden Tag kommen viele, viele Menschen weltweit zum lebendigen Glauben. Gemeinde Jesu wächst. Weil Gott an diesem Werk selber steht, in seinem Sohn. Jesus spricht zu uns wie zu den Obersten der Synagoge von Kapernaum, einst dem Jairus: Fürchte dich nicht, glaube nur, glaube nur. Wichtig ist, dass die Verbindung zu dem, der uns erlöst hat, nicht durch irgendetwas belastet oder getrübt wird, sondern dass Glaube und die Wahrheit des Glaubens in Heiligung in unserem Leben zunimmt. Wo die Liebe und das Wesen Gottes durch den Heiligen Geist in uns zunimmt, kann sich die hemmende und lähmende Furcht vor den Menschen, vor dem Geist der Welt nicht halten. Nicht halten. Darum schrieb der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Und liebe Geschwister, auch in diesem Zusammenhang, wir haben ja eine Apostelgeschichte von Verfolgung auch gelesen und auch schon zuvor, dass ja auch hier die Jünger getötet worden sind. Wenn wir jetzt auch in die Region schauen, wo unsere Glaubensgeschwister fürchterlich verfolgt, bedrängt sind und leiden, dürfen wir nicht denken, dass das ohne Zulassung des Herrn geschieht. Vielmehr ist es so, dass auch gewisse Leiden zur Ehre des Herrn stattfinden, so wie Petrus. Jesus sagte zu Petrus: Du wirst mich preisen mit deinem Leiden, dass du für mich leiden wirst, am Kreuz. Wir kennen die Hintergründe oft nicht. Wir sehen immer nur, was vor Augen ist. Aber dass Gott sich selbst in seiner Gemeinde verherrlicht, das erfahren wir oft später. Paulus hat es in Korinth auch später erst erfahren, dass er merkte, die Gemeinde wächst ja. Da ist doch ein großes Volk, was ich nicht sehen konnte. Fürchte dich nicht, sagt der Herr zu ihm. Ich bin mit dir. Der Glaube und die Treue des Apostels halfen der örtlichen Gemeinde, sich frei zu Jesus zu bekennen. Christen müssen sich nicht verstecken und nicht im Versteck leben, denn sie stehen immer auf der Seite des Lebens aus Gott, und sie verkündigen mit ihrem Dasein das Leben aus Gott. Paulus blieb lange Zeit dort, haben wir zum Schluss gelesen, und Gott wirkte neues Leben. Das können wir aus diesem Abschnitt auch neu lernen. Gott verlässt die Seinen nicht, sondern solange er uns hier erhält auf der Erde, solange bewirkt er sein Werk, wie auch immer. Das soll uns stärken.